So, heute geht es wieder weiter im Römerbrief für unsere Praktikanten. Wir gehen gerade so den Römerbrief durch und ja, von denen, die am Wort dienen, die teilen sich so den Römerbrief in Abschnitte auf und wir sind gerade bei Römer 14. Heute geht es um die Verse 1 bis 23. Bevor ich loslege, würde ich gerne noch beten. Dürft sitzen bleiben. Herr, sag Dank, dass wieder Sonntag ist. Danke, dass wir uns wieder versammeln dürfen, um von dir zu lernen, dich loben und zu preisen. Danke für den Sonnenschein. Danke, dass du mitten unter uns bist, dass du uns liebst. Öffne uns jetzt die Herzen und Ohren, dass wir verstehen, was du uns sagen willst. Rede du durch mich und hilf, dass wir es auch anderen weitergeben. Amen. So, wie gesagt, es geht weiter im Römerbrief. Römer 14, die Verse 1 bis 23 und ich lese mal den Text vor. Nehmt den Schwachen im Glauben an, ohne über Gewissensfragen zu streiten. Einer glaubt, alles essen zu dürfen. Wer aber schwach ist, der isst Gemüse. Wer isst, verachte den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, richte den nicht, der isst, denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt seinem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn Gott vermag ihn aufrecht zu halten. Dieser hält einen Tag höher als den anderen. Jener hält alle Tage gleich. Jeder sei seiner Meinung gewiss. Wer auf den Tag achtet, der achte darauf für den Herrn. Und wer nicht auf den Tag achtet, der achte nicht darauf für den Herrn. Wer isst, der isst für den Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der enthält sich der Speise für den Herrn und dankt Gott auch. Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn leben wir, so leben wir dem Herrn, und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Denn dazu ist Christus auch gestorben und auferstanden und wieder lebendig geworden, dass er sowohl über Tote als auch über Lebende Herr sei. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden ja alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. So wird also jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Darum lasst uns nicht mehr einander richten, sondern das richtet vielmehr, dass dem Bruder weder ein Anstoß noch ein Ärgernis in den Weg gestellt wird. Ich weiß und bin überzeugt in dem Herrn Jesus, dass nichts an und für sich unrein ist, sondern es ist nur für den unrein, der etwas für unrein hält. Wenn aber dein Bruder um einer Speise willen betrübt wird, so wandelst du nicht mehr gemäß der Liebe. Verdirb mit deiner Speise nicht denjenigen, für den Christus gestorben ist. So soll nun euer Bestes nicht verlästert werden. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und auch von den Menschen geschätzt. So lasst uns nun nach dem streben, was zum Frieden und zur gegenseitigen Erbauung dient. Zerstört nicht wegen einer Speise das Werk Gottes. Es ist zwar alles rein, aber es ist demjenigen schädlich, der es mit Anstoß isst. Es ist gut, wenn du kein Fleisch isst und keinen Wein trinkst, noch sonst etwas tust, woran dein Bruder Anstoß oder Ärgernis nehmen oder schwach werden könnte. Du hast Glauben, habe ihn für dich selbst vor Gott. Glückselig, wer sich selbst nicht verurteilt in dem, was er gut heißt. Wer aber zweifelt, der ist verurteilt, wenn er doch ist, weil es nicht aus Glauben geschieht. Alles aber, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Das war jetzt viel Text. Ich handhabe es so, dass ich immer wieder Fragen stelle. Ihr dürft mitarbeiten. Also bei mir ist es kein Monolog, es ist mehr ein Dialog, also für unsere Praktikanten, dass ihr wisst, wie es bei mir so ein bisschen abläuft. Genau, worum geht es hier? Wie kann man das so in einem Satz zusammenfassen?
Gegenseitige Rücksichtnahme.
Genau, in Bezug auf? Ja, und wir haben da so ein ganz heftiges Schlagwort. Die Schwächeren, ja. Frauen fällt sowas gleich auf, das Schwächere. Aber ich will auf was anderes hinaus. Da wird ein etwas immer ganz besonders oft erwähnt. Essen, ja, richtig. Was noch? Es geht hier viel ums Gewissen. Das Gewissen des anderen. Die einen haben ein schwaches Gewissen, die haben mit vielen Problemen. Und es gibt die Leute, die haben ein starkes Gewissen, die haben mit kaum etwas Probleme. Jetzt müssen wir aber erstmal wissen, was ist das Gewissen eigentlich? Was sagt ihr? Man spricht immer davon, aber man macht sich nie Gedanken darüber, was es wirklich ist. Was meint ihr? Wie würdet ihr es definieren?
Es spricht mich an, was richtig oder falsch ist.
Richtig oder falsch ist es richtig, genau, es spricht mich an, ja. So hätte ich es, so ähnlich hätte ich es auch gesagt, oder? Ja, so auch.
Man sagt, ein gutes oder schlechtes Gewissen.
Mhm. Man kann es auch ganz leicht zerlegen in seine Einzelteile. Gewissen, gewiss. Ich habe es mal so aufgeschrieben. Das Gewissen ist das Wissen und Empfinden, wenn man etwas falsch oder richtig gemacht hat. Man ist sich einer Sache gewiss, dass man entweder etwas richtig oder falsch gemacht hat. Könnt ihr das unterstreichen? Boah, verhaltenes Nicken oder Nicht-Nicken, okay. Also, gehen wir weiter. Hier im Text werden wir aufgefordert, die Schwachen anzunehmen und nicht über Gewissensfragen zu streiten. Warum ist das so wichtig? Es wird ganz oft erwähnt, dass wir auf den anderen Rücksicht nehmen sollen, dass die einen ein schwaches Gewissen haben, anderen haben ein starkes Gewissen. Und es wird auch erwähnt, dass wir die anderen diesbezüglich annehmen sollen. Warum? Wird auch beschrieben. Ja, man wird überheblich, wenn man jemanden verurteilt, ja, aber warum sollen wir sie nicht verurteilen? Warum sollen wir die Geschwister annehmen, die ein schwächeres Gewissen haben und auch die, die ein starkes Gewissen haben? Man könnte auch bös sagen, ein abgestumpftes Gewissen.
Das Empfinden ist ja für jeden anders.
Ja, das Empfinden ist anders, aber was passiert, wenn ich jetzt die ganze Zeit sage, Romy, langsam nervt es mich, du hast wegen jeder Kleinigkeit ein schlechtes Gewissen, jetzt hör doch endlich mal damit auf. Denk doch mal positiv. Ja, gut.
Mein Bruder und meine Schwester fällt dann in Sünde. Also weil er das tut, was er vielleicht gar nicht mit seinem Gewissen vereint.
Mhm. Ja, sagt die Bibel, das, was du nicht aus Glauben tust, haben wir ja am Ende gelesen, ist Sünde. Das ist richtig, aber was passiert mit dem Bruder mit der Zeit, wenn er immer wieder gesagt kriegt, hör auf damit, mach dir kein schlechtes Gewissen, das ist doch alles in Ordnung. Er wird verschlossen und irgendwann ist er so abgestumpft und so verärgert, vielleicht sogar, dass er einfach geht und mit dem Glauben gar nichts mehr zu tun haben will. Also wir vergraulen ihn im Prinzip dann irgendwann oder machen ihn auch psychisch irgendwann ganz kaputt. Und was habe ich dann nicht, wenn ich so etwas mache? Die Liebe, richtig. Danke. Und was hat Christus uns geboten? Was hat Jesus gesagt? Was sollen wir? Jetzt kamen zwei Antworten gleichzeitig. Alvin, du hast gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Peter, du hast?
Wir sollten nicht über Meinungen streiten.
Über Meinungen streiten, das sagt sie auch. Ja, richtig. Ich wollte auf das hinaus, was Alvin sagt, dass wir einander lieben sollen. Und wenn ich einen ständig Vorwürfe an den Kopf schmeiße und versuche ihn zu verändern, weil er mir so nicht passt, weil ich anders bin, dann habe ich keine Liebe. Und Christus hat uns ganz klar gesagt, dass wir einander lieben sollen. Schlagt mal mit mir auf, Epheser 4, Vers 2. Wir lesen auch 1. Oder mag mal jemand vorlesen? Jemand mit lauter Stimme? 4. Wir lesen ab Vers 1 und 2.
So ermahne ich euch nun, ich, der gebundene Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt.
Danke. Also am Ende, worauf spielt er an? Die Liebe, dass wir in Liebe einander ertragen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir den anderen nicht Vorwürfe machen, dass wir die anderen, es ist wichtig, dass wir die anderen annehmen, so wie Christus uns auch angenommen hat. Verändern können wir die Menschen sowieso nicht. Wenn einer ein schlechtes Gewissen hat und ich versuche, ihn auf Biegen und Brechen zu verändern, wird das Resultat sein, dass ich ihn am Ende verkraule oder kaputt mache. Und das entspricht nicht der Liebe, wie Christus es uns geboten hat. Wenn wir jetzt so mal über den Text drüber schweifen, wer hat denn hier immer ein schlechtes Gewissen? Oder was für Leute sind denn das? Sind das die Leute da draußen in der Welt? Oder wer war das, die ein schlechtes Gewissen haben? Die Sünder. Die haben, glaube ich, kein schlechtes Gewissen, wenn die sündigen.
Ja, die Gläubigen halt. Und wahrscheinlich eher die Juden als die Heiden.
Die Gläubigen, richtig. Hier sind zwei Gruppen geschildert. Einmal die Gläubigen an sich, also der Bruder steht da. Und einmal steht die Hausknechte. Da gehe ich jetzt aber später nochmal drauf ein und möchte nochmal was zwischenschieben. Wie ist Jesus eigentlich mit diesen Leuten umgegangen, die ein schwaches Gewissen hatten und mit denen, die ein starkes Gewissen hatten? Das hat mich mal, die Frage kam mir so zwischendrin. Mich würde mal interessieren, fallen euch so Beispiele ein, wo Leute ein schwaches Gewissen hatten und Leute ein starkes Gewissen hatten? Und wie ist Jesus mit ihnen umgegangen? Ich habe mal ein ganz krasses Beispiel genommen und ich habe mal einfache Beispiele genommen. Fällt euch jemand ein, der mit Gewissensbissen zu Jesus kam? Der kam nicht zu Jesus, aber ja, leg los.
Ja, ich meine, der hat die Ehebruch begangen und dann hat es zunächst einmal gar nicht gestört.
Anfangs hat es ihn gar nicht gestört, richtig.
Das hat er meiner Meinung nach ein starkes Gewissen gehabt.
In dem Moment schon, ja. Hat er lang durchgehalten. Genau. Ich wollte aber auf die Pharisäer raus, die wahrscheinlich erstmal aus dem richtigen Gedanken sich Regeln um die Regeln gebaut haben, um die Regeln nicht zu brechen, um die Gebote nicht zu brechen. Nicht vieles, sondern es ist dann abgedriftet, sage ich mal, dahin, dass sie sich die Regeln aufgestellt haben und damit das Gewissen anderer Leute beeinflussen konnten, ja, praktisch fehlgelandet sind. Und Jesus ist dann auch ganz klar mit denen, praktisch ist sie scharf angegangen. Wiederum anders, wenn Leute mit Jesus, also er ist praktisch mit den Leuten unterschiedlich vorgegangen. Mit denen, die aus falscher Motivation ein schlechtes Gewissen hatten oder gemacht haben, auf die ist er scharf zugegangen. Leute, die wiederum wirklich Gott lieben oder geliebt haben, mit denen ist er anders vorgegangen. Und zwar wer fällt euch da ein? Am Kreuz haben wir einen. Ja, und der hat ein schlechtes Gewissen, weil er merkt, dass er ein Sünder ist und es vergeigt hat. Wie ist Jesus mit ihm umgegangen? Er hat ihm keine Vorwürfe gemacht, er hat ihn angenommen und hat ihm gesagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Also Jesus hat auch da Gefühl dann gezeigt. Wer fällt euch noch ein? Zachäus. Wie ist er mit Zachäus umgegangen? Zachäus hat viel falsch gemacht, er hat vielen das Geld abgeluchst. Aber Jesus hat sein Herz gesehen und er hat gewusst, dass er Gewissensbisse hat und dass er eigentlich anders sein will. Er hat ihn vom Baum gerufen, er ist zu ihm hingegangen. Wir lesen, dass Jesus in einer riesigen Menge war, aber er hat den einen gesehen, der dieses beißende Gewissen hatte und anders sein wollte. Und ist auf ihn zugegangen und ist sogar zu ihm nach Hause gekommen. Zu ihm nach Hause als Gast gegangen. Wer noch? Ein letztes, ein Nikodemus. Wie bitte? Die Ehebrecherin auch, ja. Wie ist er mit Nikodemus umgegangen, der nachts zu ihm kam? Er hat ihn heimgeschickt, hör zu, es ist mitten in der Nacht, den ganzen Tag bin ich am Tun und Reden und Sonstiges, ich bin hundemüde, verschwind, komm morgen wieder, oder nicht verschwinde, aber komm bitte morgen wieder, nein, hundemüde, bestimmt, hat er sich die Zeit für ihn genommen und ist mit ihm die Sachen durchgegangen und hat sie ihm erklärt, die dem Nikodemus ins Gewissen gebissen haben, wo er es nicht verstanden hat. Also Jesus nimmt sich auch für diese Leute Zeit, die ein schwaches Gewissen haben, die sonst für die anderen sich sonst nicht so die Zeit nehmen. Das heißt, Jesus hat auch diese wieder angenommen. Wenn wir jetzt aber wieder zurück zu den Personen gehen, die angesprochen werden, diese Personengruppen, jetzt gehen wir mal besonders auf die Hausknechte ein. Was für ein Problem hatten sie? Wenn wir wieder in den Römer reinschauen, was für ein Problem hatten diese Hausknechte? Sie wurden verurteilt, aber warum? Die einen von den anderen. Warum wurden sie verurteilt? Weil sie ein schlechtes Gewissen hatten, aber warum? Weil sie was geklaut haben? Nein. Wegen, vorhin hat jemand gesagt, wegen, Petra, du, wegen dem Essen.
Weil die vielleicht verschiedene Auffassungen hatten.
Was ja. Ist wichtig und was ist falsch. Genau, das lesen wir dann daraus, wenn wir uns den Text durchlesen, dann wissen wir, dass die einen damit ein Problem hatten, die anderen nicht. Es ist lustig, es geht hier besonders um das Fleisch. Warum das Fleisch? Warum war Gemüse kein Problem? Oder meist kein Problem? Warum war das Fleisch ein Problem? Manche Leute, also gerade, wir haben gerade wieder viele Bewegungen, die mit Fleisch viele Probleme haben, weil, ach, die armen Tiere. Manche wissen es manchmal gar nicht, warum sie überhaupt ein Problem mit Fleisch haben. Ich sage nichts gegen diese Leute, ich habe selbst Jungs, die kein Fleisch mögen. Also, Theo mag auch kein Fleisch. Er isst es, aber er mag es nicht. Also zumindest, wenn es faserig ist. Wenn es Fasern dran sind, dann ist da eine Blockade drin. Er macht es trotzdem manchmal, aber Sonny mag auch nicht so gern Fleisch. Ich mag Fleisch, aber auch nicht in Unmengen. Warum ist das Fleisch das Problem? Reine und unreine Tiere ist ein Grund. Richtig, danke. Was lesen wir noch aus dem Text raus? Oder was können wir, wenn wir ein paar Paralleltexte nehmen, herausfinden, warum das Fleisch das Problem ist? Fleisch hat oft mit Opfertieren zu tun. Und wenn das Fleisch Götzen geopfert wurde, dann ist sehr verständlich, dass viele Gläubige damit ein Problem hatten. Aber warum die Hausknechte? Warum werden besonders die hier angesprochen? Es liegt nahe, dass viele Hausherren nicht gläubig waren. Und wenn du ein Knecht bist, dann kannst du schlecht deinem Hausherrn sagen, hör zu, ich will nicht dein Essen essen. Der wird dann einfach sagen, gut, dann geh hungrig ins Bett. Und dann hatten sie damit ein Problem. Die einen hatten kein Problem damit, weil sie wussten, dass sie die Freiheit in Christus haben. Die anderen hatten damit ein Problem, weil sie es vielleicht mit irgendwelchen Traditionen oder Ritualen oder noch aus dem Judentum kannten. Auch beim unreinen Fleisch, wie du es gesagt hast, Alvin. Da gab es dann Leute, die hatten damit wirklich ein Problem und ich muss sagen, ich hätte eventuell auch damit ein Problem. Aber nicht, weil ich an diesen Götzen denke, sondern weil es wahrscheinlich diese Liebe zu Jesus in mir hervorbringen würde, dass ich Angst hätte, Jesus zu enttäuschen. Und wenn ich nicht gewusst hätte, dass ich diese Freiheit in Christus hätte, dann kann ich sie verstehen, dass sie damit auch ein Problem hatten, das zu essen. Und man kann sich auch denken, dass die, die es dann verstanden hatten, diese Freiheit in Christus, die Hausknechte, die dann damit kein Problem hatten, dass die dann auch irgendwann damit genervt waren oder auch kein Verständnis denen gegenüber aufgebracht haben, die damit ein Problem hatten. Aber was sagt Paulus dann dazu, zu diesem Verhalten? Was hat Paulus dazu gesagt, dass die einen damit ein schlechtes, wie sollen sie weitermachen, die ein schlechtes Gewissen haben und die, die kein schlechtes Gewissen haben? Wie sollen sie damit umgehen?
Richtig? Er ist verbunden mit seinem Hausherrn.
Mhm. Zum einen sollten sie nicht richten.
Also ich muss nicht in die Verantwortlichkeit für andere Leute eingreifen.
Danke. Ich muss nicht in die Verantwortlichkeit für die anderen eingreifen. Also ich soll nicht richten, ganz wichtig. Was noch?
Ich soll mich so verhalten, damit der andere sich nicht gestört fühlt.
Danke.
Das heißt, wenn er also dann Götzenfleisch schlechtes Gewissen hat, dann esse ich auch kein Götzenfleisch.
Dankeschön. Also man soll dem anderen kein Anstoß sein. Aber dennoch sagt Paulus, dass jeder es so tun soll, wie er es vor Gott für richtig verantworten kann. Aber, es kommt jetzt wieder der Aspekt der Liebe zurück. Also, fassen wir nochmal zusammen. Wir sollen keinen verurteilen. Wir sollen es vor Jesus, vor Gott verantworten können. Und anstatt, dass wir uns rumstreiten, sollen wir was tun? Was soll uns bewusst sein, wenn wir in die Verse 7, 8, 9 schauen?
Schauen, für wen wir es machen.
Entschuldigung, nochmal.
Schauen, für wen wir es machen.
Schauen, für wen wir es machen.
Was ist meine Motivation, mein Antrieb, dass ich so handle, wie ich handle?
Ne? Mhm. Ich habe es mal so zusammengeschrieben, dass man sich bewusst sein soll, dass egal wie oder wie Sie diese Dinge handhaben, jeder Gläubige gehört zu Jesus. Und dass Jesus für jeden gestorben und auferstanden ist und dass Jesus über allem steht. Das sollen Sie sich bewusst machen. Und nicht, wie Sie es meinen, sondern dass Jesus praktisch am Ende das letzte Wort hat. Und was, dann gehen wir weiter in die Verse 10 und 11 gehen. Was wird am Ende der Zeiten jeder tun müssen? Sich selbst verantworten. Also muss ich nicht für dich Rechenschaft abgeben, Petra? Muss ich für dich keine Rechenschaft abgeben, wenn ich weiß, dass du was falsch gemacht hast? Danke. Jeder wird für sich verantworten müssen. Ich kann es verstehen. Und es ist auch richtig, wenn wir einen Bruder, wir sollen auch einen Bruder ermahnen, wenn wir sehen, dass er in Sünde lebt. Aber ich soll keine Rechenschaft für ihn abgeben. Rechenschaft sollen wir für uns selbst abgeben. Jeder wird sein Knie beugen müssen vor Jesus am Ende und jeder wird Rechenschaft abgeben. Am Ende wird Jesus uns sagen, was richtig und was falsch war. Nicht wir werden es beurteilen, denn wir sind nicht allwissend, wie Jesus es ist. Wenn wir mal ein ganz blödes Beispiel machen. Ich komme in einen Raum um die Ecke und sehe, wie der Max einen wegschubst, der fliegt hin, liegt am Boden und sonnt sich, weil er nicht mehr hochkommt. Was habe ich gesehen? Der böse Max, der hat den Kerl geschubst, hingeschmissen und jetzt liegt er da. Und Max haut ab, weil er ein schlechtes Gewissen hat. Was war aber wirklich los? Der andere ist auf Max losgegangen, der Max hat sich befreien können, hat ihn weggeschubst und ist abgehauen, bevor der wieder aufsteht. Hätte ich das vorher wissen können, wenn ich die Vorgeschichte nicht gesehen habe? Nö, ich habe nur den bösen Max gesehen, der den anderen geschubst hat. Und deswegen sollen wir uns klar sein, dass wir Menschen nicht immer alles wissen. Gott weiß es und deswegen kann Gott das gerechte Urteil fällen und nicht wir. Worauf sollten wir statt der Kritik bedacht sein? Worauf sollen wir aufpassen? Wenn wir die Verse ein bisschen weitergehen. Es wurde schon erwähnt, ein Anstoß, ein Ärgernis. Wir sollen aufpassen, dass den Geschwistern, die ein schwaches Gewissen haben, dass man denen nicht extra einen Anstoß macht oder dass andere oder dass wir ihnen keinen Anstoß in den Weg legen, indem wir sagen, gut, er hat zwar ein schlechtes Gewissen, ich nicht, ich habe jetzt Hunger und ich esse jetzt. Wenn wir es jetzt wieder aufs Essen beziehen. Es gibt viele andere Sachen. Es gibt, man kann es auch auf Klamotten, auf Musik, auf alles Mögliche ausrichten. Das wäre wieder aber der Fall, dass wir nicht in der Liebe handeln würden, wie Christus es uns gezeigt hat. Wieder eine Frage, was war das Hauptproblem dabei, wenn die Starken von den Schwachen, vor den Schwachen das Fleisch gegessen haben? Ich habe es gerade schon erwähnt. Es ist kein Liebesakt dem anderen gegenüber. Wenn ich den anderen wirklich liebe, dann kann ich auch mal darauf verzichten. Zumindest dann, wenn er anwesend ist. Einfach, um ihm kein Anstoß zu sein. Um ihn nicht wieder zu vergraulen. Oder mal zu vergraulen. Oder gar am Ende zu verlieren als Bruder. Wenn ich die ganze Zeit weitermache oder immer wieder, wenn der Bruder immer wieder einen anderen sieht, der etwas macht, womit er ein Problem hat, dann wird dieser irgendwann gehen. Weil er es nicht aushält. Weil sein Gewissen ihn auffrisst und er die Welt nicht mehr versteht. Warum der eine kann und der andere nicht. Und wenn ich das weiß, dann kann ich doch aus Liebe mal verzichten oder mal sein lassen. Was sollen wir stattdessen tun? Statt über Sachen diskutieren oder uns mit so Dingen zu beschäftigen. Wenn wir in die Verse 17, 18 schauen. Anstatt uns mit diesen Nebensächlichkeiten aufzuhalten, was sollen wir tun? Schaut mal in die Verse 17, 18. Wir sollen nach dem trachten, dass Gerechtigkeit, Friede und Freude hervorbringt. Und dann steht da, dann werden wir, danke, und? Danke. Dann gefallen wir Gott und unsere Mitmenschen werden uns dafür schätzen. Jetzt komme ich wieder zu meinem allbeliebtesten Beispiel aus dem Alltag, die Kinder. Wenn unsere Kinder oder meine Kinder gerecht miteinander teilen, wenn sie friedlich miteinander spielen, Gabi lacht schon, sie weiß ganz genau, und fröhlich sind, dann bin ich glücklich, entspannt, fröhlich selber. Und ich schätze dann meine Kinder ganz besonders. Und was wird dann folglich auch passieren? Nicht nur der Papa und die Mama freuen sich riesig. Was passiert da?
Die Kinder auch.
Die Kinder auch, aber ihre Freunde werden sie mehr schätzen, weil sie mit ihnen nicht streiten, weil sie sind, ja, die teilen ja gerecht. Sie sind friedlich, sie zoffen sich nicht. Und sie sind fröhlich. Und mit einem fröhlichen Menschen geht man doch gerne um. Und dann wird die Umgebung sie auch schätzen. Und genauso können wir das auf uns beziehen. Wenn wir gerecht sind, wenn wir friedlich sind. Eieiei, jetzt hängt es gerade wieder, Entschuldigung. Und fröhlich sind, dann sehen das auch unsere Nachbarn, unsere Umgebung, unsere Arbeitskollegen, unsere Mitmenschen allgemein. Und dann schätzen sie uns. Ich schätze solche Personen auch. Ganz besonders. Ich denke, es kennt jeder, dass man dann besonders mit so Menschen, die fröhlich, gerecht und friedlich sind, dass man mit denen gerne Umgang hat. Ich denke, jeder kennt so Leute oder man ist vielleicht auch selber so jemand. Meine Frau ist so jemand. Also ich weiß, dass meine Frau wie so ein Magnet ist für andere Leute. Also es ist ganz lustig gewesen, wir waren in den Flitterwochen auf dem Heimflug. Da sagt sie, sie kommt, sie geht nur kurz auf Toilette. Ja. Allein ist sie nicht zurückgekommen. Dann kommt sie mit einem kleinen Mädchen, guck, das ist mein Mann. Und dann hat sie schon wieder, war sie wieder so freundlich und fröhlich, dass das Mädchen sie so lieb gewonnen hat, dass sie unbedingt wissen wollte, wer ihr Mann ist. Und bis ich mal zwei Nachbarn kennengelernt habe, kennt meine Frau schon das ganze Dorf. Weil sie einfach so eine Ausstrahlung hatten und die Leute sie einfach mögen. Und sie schämte ja auch nicht, einfach mal zu sagen, wenn die Leute zu ihr mit ihren Problemen kommen, ihnen zu sagen, du, ich bete für dich oder wir beten für dich. Unsere Vermieter, ehemaligen Vermieter, sind so, dass wenn sie wirklich, der Mann hatte Krebs und dann kommt die Frau natürlich gleich, nicht natürlich, aber kam dann gleich zu uns, könnt ihr bitte für ihn beten. Weil sie wissen, dass wir oft schon für viele Sachen für sie gebetet haben und oft hat Gott das Gebet auch erhört. Und das ist dann auch ein Zeugnis für unsere Mitmenschen. Wie gesagt, dieses Gewissen muss man nicht unbedingt auf das Essen beziehen. Es können auch andere Sachen sein. Wichtig ist, dass wir nicht verurteilen und dass wir den anderen kein Anstoß sind, sondern eher versuchen, ihnen zu helfen. Dass wir in Liebe leben, wie Christus es getan hat. Dass wir den anderen die Liebe zeigen und versuchen, ihnen zu helfen. Ich weiß, es ist nicht leicht. Ich habe auch nicht die Geduld, wie ich sie gerne hätte und bin oft schnell gereizt oder genervt. Aber dann wissen wir eigentlich, wo wir hingehen müssen. Wir müssen zu Christus und ihm bitten, uns die Kraft zu geben, die er hat. Denn wir sind schwach und er ist mächtig und er kann. Und wir müssen nur bitten, dass er uns die Kraft gibt und dass er durch uns wirkt. Und wir müssen einfach nur machen lassen. Oft sieht es vielleicht aus, als ob nichts passiert, aber wir wissen nicht, was Jesus im Hintergrund alles macht. Und auf eins können wir uns verlassen, dass Christus macht, Jesus macht. Und wenn wir ihn darum bitten, dann wird er auch machen. Vielleicht nicht unbedingt so, wie wir es uns vorstellen, aber eins können wir uns sicher sein, er wird es gut machen. Und er wird es richtig machen, weil er hat den Durchblick und er ist allwissend. Wir sollen darauf schauen, dass wir mit unseren Mitchristen und Mitmenschen richtig umgehen. Und wir sollen darauf schauen, was ja, der Gerechtigkeit dient, dem Frieden. Das dritte vergesse ich mal wieder. Und fröhlich sein, fröhlich in Christus. Auch wenn die Umstände um uns herum nicht gerade sehr rosig sind, so können wir uns dennoch an Jesus freuen, dass er uns gerettet hat und dass wir eine ewige Hoffnung bei ihm haben und dass er alles am Ende zu einem guten Ende bringen wird. Und dann dürfen wir uns bei ihm freuen. Und wir werden es schön haben bei ihm. Und ganz wichtig, überlassen wir das Urteil Jesus, denn dann ist richtig geurteilt. Damit schließe ich.